Ach, wenn die Themen, die wir besprechen, immer so schön wären wie diese Musik, die jeden Montag kurz nach 9 kommt. Das ist nämlich das Zeichen dafür, dass ich mit Sergei Lochthofen spreche, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Ja. Wir können es uns nicht aussuchen, aber das Thema Rechtsterrorismus und der Umgang damit, der wird uns noch eine Weile beschäftigen, oder?
Ja, aber ich glaube schon, wenn man als Medienmensch das Ganze beobachtet, es lässt nach auf Bundesebene. Wir hatten letzte Woche nochmal das Thema, aber wenn ich das richtig sehe, überlagern jetzt doch wieder internationale Fragen das Geschehen. Insofern müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt, was ja ganz normal ist in so einer Sache, eben keine Sensation mehr haben, dass trotzdem so ein wichtiges Thema nicht einfach runterfällt und wir in 3 oder 4 Jahren vor einer neuen schrecklichen Geschichte stehen. Die Gefahr ist groß im Augenblick.
Dann gibt es keine Sensation, aber immer wieder bröckchenweise neue Hinweise, dass die Ermittlungsbehörden und übrigens nicht nur der Verfassungsschutz, auch die Polizei tatsächlich Ermittlungsarbeit schlampig gemacht hat. Es gibt also, am Sonntag war wieder in der Zeitung zu lesen, ein akribischer Abriss von Ermittlungsfehlern, die hätten zugreifen können, die Terroristen wären greifbar gewesen. Es kommt alles bröckchenweise jetzt.
Das ist vollkommen richtig, zeigt aber, dass insgesamt diese Dienste natürlich sehr unvollkommen sind. Die Vorstellung, dass die da im Geheimen wissen, was sie tun, die ist eben halt wirklich nur auf Kriminalromanen basierend. Wir merken auch, was vielleicht ein bisschen untergeht, dass das auch an anderer Stelle in diesem Land genauso passiert, dass nicht nur die Dummen in Thüringen oder in Sachsen sitzen. Wenn Sie ins Saarland schauen, Völklingen, da muss auch eine ziemlich starke rechtsradikale Gruppe, möglicherweise sogar mit Unterstützung des Zwickauer Trios, gearbeitet haben. Viele Anschläge begangen, auch an historischen Daten, die für die Nazis wichtig sind. Und trotzdem hat die Polizei gesagt, das ist alles nichts, das ist alles zufällig und so weiter und so weiter. Das heißt, da gibt es ein grundsätzliches Problem in diesem ganzen Sicherheitsbereich. Wir merken es ja auch an Ihren Reaktionen. Selbst die Parlamentarier in Berlin, aber auch in Erfurt sind empört über die Antworten oder nicht erfolgten Antworten.
Empört, und dann ist ja die Betroffenheit jetzt groß. Was können Sie mit solchen politischen Statements anfangen, wie das Konzert gegen rechts, Rock gegen rechts, Herr Lindenberg spielt und Frau Lieberknecht und die Politik stellt sich hin und...
Herr Gabriel, nicht zu vergessen.
Ja, nicht zu vergessen, also dass ja über die Parteigrenzen hinaus wird jetzt die Betroffenheit geprobt. Als die Ermordeten allein dastanden mit den Angehörigen, gab es ja keine Betroffenheit, jetzt gibt es einen politischen Hintergrund, jetzt ist die Betroffenheit groß. Ist das nicht ein bisschen heuchlerisch?
Naja, ich würde es nicht gleich ins Heuchlerische tun. Also ich glaube, die Menschen leben auch stark von Symbolik und der Versuch, nach außen hin zu zeigen, dass Jena doch eine weltoffene Stadt ist, was hier zweifelsohne auch der Fall ist. Also ich vermute mal, von den ganzen Städten in Thüringen ist das die offenste Stadt. Natürlich halt mit einer Hypothek aus den 90er Jahren, mit diesem Heimatschutz und diesen Kameradschaften und die jetzt nach vielen Jahren, nachdem wir sie fast gar nicht mehr im Gedächtnis hatten, plötzlich diese schreckliche Rolle spielen. Also ich glaube, es ist gut, dass Lindenberg und die anderen losgezogen sind und da ein Zeichen gesetzt haben. Aber ich verspreche mir natürlich von solchen Sachen keine tatsächliche politische Aktion. Das bringt uns beim NPD-Verbot nicht wirklich weiter. Insgesamt erhöht es den Druck, es nicht zu vergessen. Schön wäre es natürlich, wenn in den nächsten Wochen und Monaten und darüber hinaus im nächsten Jahr weiterhin darauf geachtet wird, dass das Thema nicht einfach der Routine anheimfällt.
Die Reflexe sind ja zumindest, beobachte ich das in Thüringen immer so, bei politischen Verantwortlichen und die in der Politik tätig sind, darauf hinzuweisen, dass es ja auch von links Extremismus gibt und dass es auch andere radikale Gruppen gibt, wie islamistische Gruppen. Ist das auch, trägt das nicht auch zur Verharmlosung und zur Gleichmacherei bei? Ich habe mich etwas geärgert über die Aktion der Jungen Union, die mit keiner Silbe den Rechtsradikalismus erwähnt haben, sondern immer nur über Extremismus und Radikalisierung gesprochen haben, dass man gegen jede Form von radikalen Aktionen vorgehen müsse. Ist das wirklich angemessen, jetzt zu sagen, eine Gleichsetzung von islamischem Terror und Linksextremismus zu machen?
Grundsätzlich ja, wenn Menschen natürlich zu Schaden kommen, aber im Augenblick ist es nicht das Thema und das verkennen aus ideologischen Gründen offensichtlich die jungen Leute der Union. Das heißt, im Augenblick sind sie nur glaubwürdig, wenn sie sagen, ja, das ist richtig, an diesem Rand müssen wir genau achten und wir sind als Demokraten die Ersten, die das tun und lassen uns jetzt nicht wie der berühmte Hund zum Jagen tragen. Das ist ein Dilemma dieses ganzen Bereichs, der ist ja sehr stark in diesem Schatten von Dieter Althaus gewachsen, der ein sehr konservativer CDU-Mann war. Und Ähnliches passiert ja auch in Sachsen. Die sind ja total zerknirscht, die kommen nicht sozusagen aus einer Defensive heraus. Sie sind nicht in der Lage, irgendein Zeichen zu setzen. Sehen Sie, in Jena hat man ein Rockkonzert gemacht und hat gezeigt, auch als Politik, so befremdlich das manchmal scheinen mag, wenn man Sigmar Gabriel oder jemand anders rocken sieht, das ist schon nicht ganz einfach. Aber sag ich mal, man setzt wenigstens Zeichen. In Sachsen beispielsweise sind die völlig abgetaucht, sie haben Probleme überhaupt Tritt zu fassen. Das hängt auch mit dem Hintergrund, über viele Jahre hinweg eine sehr konservative Unionspolitik zu machen. Da ist man nicht sehr glaubwürdig, wenn man plötzlich über Nacht zu neuen Einsichten kommt. Da müssen die erstmal von Angela Merkel viel lernen, wie die das mit dem Atom gemacht hat. Und genauso ist es hier, also dieser Reflex nach dieser Seite, der verwischt die Grenzen wieder. Wir haben ein großes Problem an dieser Stelle. Nicht nur ein Imageproblem, ein substanzielles. Es gibt auch in Thüringen die Parallelgesellschaften, nur da tragen die Mädchen nicht Kopftücher, sondern geschorene Köpfe, möglicherweise tätowierte Hakenkreuze.
Mhm. Wenn wir über Glaubwürdigkeit reden, dann müssen wir über Russland reden. Da scheint ja die Glaubwürdigkeit und die Verwurzelung von Medvedev und Putin nicht mehr so groß zu sein, wie sie selber glauben. Das ist ja eine riesige Schlappe bei den Parlamentswahlen in Russland gewesen. Das lässt ja einiges erwarten für die Präsidentschaftswahlen im Februar.
Das ist zweifelsohne so. Also diese starke Mann Geschichte mit Putin, die scheint doch auch den Russen ziemlich auf die Nerven zu gehen. Ein Teil von ihnen, zumindest 50%, sind immer noch für eine Partei in Westeuropa ein fantastisches Ergebnis. Aber für Russland unter diesen Bedingungen, wo wir noch nicht mal wissen, ob die Wahlurnen nicht zur Hälfte schon gefüllt waren, das ist praktisch auch fast eine Situation wie in der Bananenrepublik, auch dieser Wechsel an der Spitze. Das tut dem Land alles nicht gut. Wir müssen es natürlich vor einem historischen Hintergrund sehen. Hier gibt es keine demokratische Erfahrung seit dem Zaren, und der war auch nicht Demokrat. Also das heißt, die Leute haben zu tun mit Politik, die auch zum Teil sich diskreditiert, Korruption, Oligarchen, all das trägt nicht dazu bei, dass die Mehrheit der Bevölkerung Vertrauen in diese Dinge hat. Und insofern, sage ich mal, ist man, glaube ich, im Westen klammheimlich, nicht laut, aber eigentlich froh, dass der Putin dort ist. Man hält ein großes Land halbwegs in der Balance, und das reicht im Westen, weil man wirtschaftlichen Kontakten vor allem interessiert ist. Man will ja sogar bei der Rettung der Finanzen in Europa, bei der Bewältigung der Krise unbedingt russische Gelder sehen, genau wie chinesische. Das zeigt ja auch schon mal den Zustand dieser Welt. Zwei autoritäre Regime sollen den Demokraten helfen.
Also von China und von Russland gibt es kein Geld, aber es gibt Geld von den Notenbanken, auch von den amerikanischen. Die kriegen jetzt ein bisschen es schlackern. Die haben Angst, dass sich das Europa-Finanzproblem weltweit ausdehnen könnte. Und wir haben den Zustand...
Also ich muss noch mal rein grätschen. Das, was Sie sagen, es gibt kein vordergründiges Europa- und Euro-Finanzproblem. Ich sage jetzt mal ganz offen, wir sind ja unter uns und die uns zuhören, verstehen, was ich meine. Es läuft ein Krieg gegen Europa. Die Hedgefonds, die Leute, die viel Geld haben, viel spekulieren, die führen Krieg gegen uns. Kein Mensch geht heute in ein anderes Land und besetzt. Beim Irakkrieg haben wir gesehen, was für ein, sagen wir, schreckliches Desaster aus einem Sieg werden kann für die Amerikaner und für die anderen. Das heißt, Länder besetzen wie im 19. Jahrhundert und die dann für sich arbeiten lassen, das ist alles Unsinn heutzutage. Krieg wird auf der Börse geführt und dieser Krieg läuft in einer unbarmherzigen Art und Weise gegen uns alle gemeinsam, weil in Europa das Gemeinwesen, die Finanzen nur halbwegs in Ordnung sind, bei allen Schulden, die wir da haben. Das heißt, wir sind im Kriegszustand und das muss man auch mal ganz klar ausdrücken.
Das waren klare und harte Worte. Trotzdem ist es ja so, dass das Interbankenleihsystem zusammengebrochen ist. Die Banken leihen sich untereinander kein Geld mehr. Das ist ja wie kurz vor der Lehman-Pleite. Das sind ja Alarmsignale. Jetzt haben die Notenbanken, die EZB, auch die FED, den Banken neues Geld gegeben, frisches Geld in den Markt reingepumpt. Das ist ja die Lösung, sagen die einen, frisches Geld zu drucken. Die anderen sagen, nee, wir dürfen das nicht. Das ist die Haltung der deutschen Bundesregierung. Was glauben Sie, was denn die Lösung ist? Frisches Geld, so wie es die Amis seit Jahrzehnten machen?
Also es ist interessant, dass natürlich der berühmte Herr Greenspan, der den Markt mit Dollars, mit billigen gedruckten Dollars geflutet hat, heute sehr still ist. Das heißt, er hat zuerst in dieser Extremkrise von 2008 wesentlich beigetragen mit dieser Politik. Und wenn man das weiter so betreibt und flutet, abgesehen von der Inflationsgefahr, passiert das Gleiche. Ich glaube, im Augenblick gibt es ja eine harte Diskussion. Auf der einen Seite verlangt man, dass Deutschland eine Führungsposition und Initiative ergreift. Auf der anderen Seite ist man entsetzt, wenn die Deutschen sagen, nee, so machen wir das nicht. Herr Rose, ich glaube, Frau Merkel liegt ganz gut, indem sie aufpasst, dass unser weiter Geld und unser Steuergeld nicht einfach nur, weil die Spekulanten noch frisches Geld brauchen, auf den Markt geworfen wird. Man muss das alles überlegt tun, und ich sage auch ganz offen, eine Reform, die den Namen Reform verdient, dauert mindestens in ihrer Wirkung 10 Jahre. Das heißt, wenn Sie irgendeine Geschichte finden, die über Nacht wie ein Balsam früher im Mittelalter wirken soll, dann gehen Sie davon aus, das ist Charlatanerie. Insofern, wir sitzen in einer schweren Situation, aber die Nerven behalten ist das Wichtigste im Augenblick.
Und die versuchen wir zu behalten und das übrigens jede Woche kurz nach neun im Gespräch mit Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Also bestimmte Themen werden uns weiter begleiten. Dazu gehört das Finanzthema, das Wirtschaftsthema. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, Herr Lochthofen, und noch einen schönen Tag.
Ich bedanke mich für den Anruf und wünsche auch den Zuhörern eine schöne Woche.